Schön, wenn wir solche fröhlichen Danklieder singen können. Doch kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass viel mehr Menschen, als wir ahnen, schwer bedrückt und belastet sind. Auch jetzt heute mitten unter uns. Wäre gut, wir könnten ein wenig hören, was den, der jetzt so eng auf uns drauf sitzt, belastet. Aber wir verstecken uns ja meist, wir sind so scheu voreinander. Da kämen viele, viele Nöte heraus. Meist sind es Probleme mit bösen Menschen, die wirklich hinterhältig und gemein sind. Die meisten Nöte, die wir haben, sind wahrscheinlich gar nicht schicksalsbedingt, sondern planvoll ausgeheckt von jemandem, der uns heimzahlen will. Viel Not, wo Lebensglück zerbrochen ist, aber auch viel Krankheitsnot und Traurigkeit. Aber ich meine, das ist noch nicht mal das Schlimmste, was Menschen belastet. Am allerschlimmsten ist sicher, wenn man dem allem hilflos gegenübersteht. Ja, warum denn hilflos? Man kann ja viel ertragen. Wenn man selbst die nötige Kraft, Widerstandskraft, die Robustheit hat. Aber oft sind wir selber ganz unsicher geworden und selber sehr fragend geworden. Und dann wird es richtig schwer. Wie oft höre ich das, ich habe keinen Mut mehr zum Leben. Ich stehe das nicht mehr durch. Ich habe oft die Vermutung, dass das mit der Hilflosigkeit und der Schwierigkeit davon herkommt, dass wir oft selbst uns irgendwo eingestehen müssen. Wir sind ja ein ganzes Stück weit selber schuld. Verstehen Sie, wir würden es nie einem anderen gegenüber zugeben. Wir würden sogar abstreiten, wenn es jetzt einer uns auf den Kopf zusagt. Weil das ist ja ein altes Versteckspiel, dass wir das nie zugeben und wenn wir uns genieren, weil es uns peinlich ist. Doch wir haben ja viel uns auch selber eingebrockt. Ich denke in meinem Leben oft, warum hast du diesen dummen Schritt getan? Im Augenblick, man hat es nicht überlegt, getrieben von sich selber, verrückt irgendwo, man greift seinen Kopf und jetzt ein ganzes Leben ist gezeichnet. Falscher Weg eingeschlagen. Die Bibel redet viel davon, was Schuld ist und was Irrwege sind, die in Sackgassen führen, wo man nicht mehr weiterkommt. Und gerade weil man weiß, ich bin ja selber haftbar, ich muss die Suppe selber auslöffeln, die ich eingebrockt habe, ich muss jetzt einfach damit fertig werden, ist das ja so schwer und man hat keine Kraft mehr. Wie soll ich es denn machen? Ich habe es ja eigentlich selber verdient. Je älter man wird, umso häufiger muss man sagen, das hast du ja selber zu verantworten. Und das sagen uns ja auch viele. Du musst selber damit fertig werden. Das klingt natürlich unheimlich hart und es ist hoffnungslos. Bitte stell du dich drunter. Wie schön wäre, wenn man noch einmal von vorne anfangen könnte. Einmal unbelastet. Ganz von vorne, ganz neu geht nicht. Wir müssen ja im Leben uns einfach unter unsere Taten stellen. Darum werden Eltern oft ihren Kindern gegenüber so drängerisch und sagen, pass doch auf, weil sie selber sagen, aus ihrem Leben, bei mir war es doch genauso und ich habe da viele blöden Dinge gemacht und jetzt machen es meine Kinder genau wieder so wie ich. Wenn ich doch nochmal anfangen könnte, ganz von vorne. Und das verkündet das Evangelium. Das kann man überhaupt nicht verstehen. Es gibt eine ganz große Wende, einen Strich, und dann kann man das ganze Alte abschließen. Ja, ich verstehe das, dass viele natürlich das nicht begreifen. Die denken, das wären Märchen, das wären irgendwelche Pfaffengeräte oder sonst irgendreligiöse Fantasien. Aber wenn man die Bibel liest, das steht doch schon im Alten Bund drin, das steht doch schon bei Noah, das steht doch schon drin, wo sie anfangen wollen, das ist doch die Essenz von Adam und Eva, dass ich nicht selber mein Leben tragen kann. Und der Kain, der so bockig durch die Welt geht und sagt, ich muss damit selber fertig werden und ich will damit leben mit meiner Schuld, der kann es doch gar nicht. Und da redet Gott immer, wenn er redet, bei Abraham und bei David. Ach, was ist das Leben Davids voll, dass Gott vergeben will. Weh dem, der keine Vergebung hat. Und wo Schuld vergeben ist, dass das Alte getilgt und weggetan, da soll man immer dran rühren und das Alte weglegen. Und das ist jetzt so wichtig, dass wir das richtig finden, dass wir unter dieser Vergebung Gottes das Neue, das Befreiende, das Schöne auch entdecken, was unser Leben so neu macht. Wir genießen ja heute alle das Computerzeitalter. Und für mich war das eine richtige Befreiung, wenn man seine Sachen in den Computer schreiben kann, weil man da alles immer verbessern kann und nichts bleibt. Wenn man bei der alten Schreibmaschine radiert hat, dann war es schließlich das Papier durchgerieben oder im schlimmsten Fall, man hat es vielleicht verreißen können, aber dann blieben noch Papierfetzen übrig. Beim Computer bleibt nichts übrig. Da kann man das Neue über das Alte drüber schreiben. Gab's vorher überhaupt nicht. So was Wunderbares ist Vergebung. Und ich kann immer nur staunen und dieses Wunder Ihnen zurufen. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Lebensfreude. Wenn Sie Stücke in Ihrem Leben haben, die Sie mit Gott noch nicht geklärt und bereinigt haben, da gehen Sie dran zugrunde. Das kann man auch nicht verschweigen oder übergehen, das ist furchtbar. Ist jemand in Christus, dann ist doch eine ganz neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles funkelnagelneu geworden, ganz neu. Das ist mein erster Punkt, es kann alles neu werden. Und da fängt der Josia an, der König im Alter von 26 Jahren. Er war ja schon als Junge mit 8 Jahren, als er das Königsamt übernahm, in dem Glauben seiner Väter gewesen. Er hat früh angefangen, das auch in der Praxis umzusetzen. Aber jetzt ist ihm wichtig, da steht das Wort, zu einem Bund zu kommen. Sie wissen, dass evangelische Christen eine panische Angst davor haben, dass man darüber redet, wie man seinen Glauben fest und gewiss macht. Da gibt es viele, die sagen, das kann man nie wissen, da bleibt man immer suchend und so. Wo Jesus Menschen in seine Nachfolge gerufen hat, hat er das fest gemacht. Im Alten Bund sehen wir es, wie wichtig das Gott war mit seinem Volk einen Bund zu schließen, einen Vertrag, unterschriftlich das festzumachen. Nun, wir tun gut daran, dass wir das nicht mit Unterschriften machen und mit einem Wisch Papier, sondern es muss bei uns zu einem ganz bewussten Ja kommen, ich möchte mit meinem Leben Gott dienen. Und deshalb macht Josia diesen großen Gottesdienst im Tempel, weil er noch einmal viele Leute mit dazu nehmen will. Ich weiß, es spielt für viele bei uns eine Rolle, die dann sagen, ja, soll ich mich noch mal taufen lassen? So, ich denke immer wieder, es kommt gar nicht auf die äußere Handlung an, sondern es kommt auf das entschlossene Ja meines Lebens an. Da steht nachher immer das dran, mit ganzem Herzen. Was ist denn gemeint mit dem ganzen Herzen? Das Herz hat nichts mit Gefühl zu tun, sondern das ist das Ja meines Willens. Mein aufsässiger Eigenwillen soll im Gehorsam Gottes ganz eingebunden sein. Jesus hat ja das Wort gebraucht, das heute allen Theologen also wirklich ein Ärgernis ist, aber so steht es mal in den Evangelien, da ist mit Buße übersetzt, aber im Hebräischen heißt dieses Wort, oder im Aramäischen, wie Jesus sprach, bekehrt euch. Ich weiß, man kann auch falsche Vorstellungen damit verbinden, aber nehmen Sie doch die richtige. Das heißt, mach eine Kehrtwendung, mach es in deinem Leben fest. Schau, dass das eine ganze Willenssache wird. Ich möchte jetzt nicht mehr mir selber dienen, ich möchte mein Leben in die Hände des großen Steuermanns geben. Und ich will das tun. Jede äußere Zeremonie kann genauso falsch sein. Das ist die Frage, ob es bei uns echt aus dem Gewissen kommt. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, damals zur Zeit Josias war es wie heute auch ist. Da waren viele Leute, die haben nach außen gemeint, sie wären gläubige Leute. 95% glaubten an Gott und die restlichen 5%, die wollten es nicht zugeben. kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch so dumm ist, dass er nicht weiß, dass es einen Gott gibt. Aber der Jesia weiß, wo fehlt. Es fehlt nicht an dem Wissen von Gott. Sie brauchen nie denken, Sie hätten sehr viel missioniert, wenn Sie anderen Menschen sagen, es gibt einen Gott. Das weiß jeder, das weiß sogar der Teufel. Sondern das Problem ist doch immer, wie kommt unser Leben in den Gehorsam Gottes hinein? Wie können wir das so machen, dass wir in den Ordnungen Gottes leben? Und deshalb macht Josia diese große Zeremonie. Und was ist sein Hauptmittel? Er lässt das Wort Gottes verlesen. Kannst immer nur so sagen, das Wort Gottes führt jeden, der ehrlich sucht, zur Glaubensgewissheit. Sie müssen nur in der Bibel forschen und studieren und Sie kommen zum Frieden. Und wenn Sie fragen, ich brauche Anweisung, wie ich mich verhalten soll in meinen so schwierigen Lebensentscheidungen, lesen Sie Bibel. Da steht es nicht schwarz auf weiß und Sie werden es trotzdem merken aus den vielen Beispielen, wie der Geist Gottes Sie leitet und führt. Und da kommt zu einer ganz großen Erweckungsbewegung in Jerusalem, dass Tausende von Menschen mit Josia diesen Bund machen. Das ist was Schönes. Wenn ihre Bekehrung, ihr Festmachen im Glauben, gleich andere in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis mitzieht. Ist immer schön, wenn einer in ganzer Freude das anderen erzählt und sagt, das unverbindliche Waldfeld- und Wiesenchristentum hat mich doch nicht befriedigt, sondern ich muss wissen, wie ich heute lebe mit Gott und was seine Ordnungen sind. Und so macht es Josia. Und die anderen, jetzt kommt es plötzlich, ja, warum sind die auf einmal mitgegangen? Die gläubigen Leute haben eine ganz falsche Vorstellung von der Gottlosigkeit der Welt. Denken Sie manchmal, die Leute, die sind so mit ihren großen Worten und Sprüchen. Wissen Sie, dass hinter der Gottlosigkeit, auch unter der Esoterik und allem, was wir sehen und Aberglauben unserer Tage, nichts sich verbirgt als Verzweiflung und Leere. So sagt es auch Jesus immer. Es gibt doch keine Lebenserfüllung. Und wenn wir einmal Menschen zeigen, wo es erfülltes Leben gibt, da atmen Menschen auf, da werfen sie gern ihren falschen Glauben weg. Wir sollten mutiger und unbekümmerter und freimütiger davon reden und das auch zeigen, wie das ist. Da steht noch, Josia trat an die Säule hin. Ich habe extra nachgeguckt, was hat denn die Säule für eine Bedeutung? Man kriegt es nicht ganz raus. Bloß vorher, wie mal ein Putsch war, steht im Königsbuch drin. Das war offenbar, an der Säule hat die Königskrönung sich abgespielt. Es war ein wichtiger Platz, der nur in ganz wenigen Momenten betreten wurde. Und Josia war es wichtig, dass er sagt, meine ganze Würde in meinem hohen Königsamt steht und fällt damit, dass ich Gott gehorsam diene, mit meinem ganzen Leben von ganzem Herzen an. Und dazu hat er das Volk aufgefordert. Mach doch das zu einer festen Sache, von Grund auf neu. Ich habe oft Sorge in unseren Tagen, dass wir unter Evangelisation nur ein bisschen fromme Propaganda verstehen. Evangelisation ist viel mehr. Menschen zu helfen, dass sie sichere Tritte in der Nachfolge Jesu tun. Mir hat jemand jetzt ein Büchlein gegeben von einer Frau, die zum Glauben kam und erst nach Jahren begriffen hat, dass man nicht mehr Horoskope schreiben darf. Die hat Horoskope noch geschrieben, hat gemeint, sie sei ein Christusgläubig. Also verstehen Sie, es ist doch wichtig, dass es zum Gehorsam kommt, damit man merkt, wie die Lebensordnungen Gottes sind, wie man fröhlich und beglückt wird. Von Grund auf neu ist heute das Predigtthema. Und jetzt richtig neu wird es. Da, wo ich mit Gott eine ganze Sache mache. Und nun beginnt ein fröhliches Aufräumen. Man erschrickt. Was war in dem Tempel alles aufgestellt? Das ist ja unglaublich. Die ganze orientalische Religionswelt hat Eingang gefunden. Wir Menschen sind uralte Pluralisten. In unserem Herz hat alles Platz. Wir können alles mitnehmen. Uns eigentlich erschütternd, was heute in unseren Herzen sich auch an viel Widergöttlichem findet. In unserem Jahrhundert ist das bestimmt die Not, dass auch in den Herzen der gläubigen Christen viel, viel Gottloses sich findet. Und da muss man sich ein Beispiel nehmen an diesem Josia, wie er das tut. Dem blutete das Herz, er sagt, das sind ja Kulturgüter, das müssen wir alles ins Museum stellen, die Astarte und die Sonnenpferde und die Häuser der Tempelprostituierten. Warum vermengt sich das denn immer wieder? Das, wo Menschen sich ergötzen wollen. Und es ist kein frommes Herz davor gefeit, ob das Geld ist oder Macht oder Sex oder was, da kommt alles Schmutzige und Unreine, verbündet sich. Und am schlimmsten wird es da, wo man Gott eigentlich dienen will. Und da wird ein furchtbarer Mischmasch daraus gemacht. Und Josia weiß, es gibt nur eins, Brechen. Er zerbricht's und er macht so, dass es gar nicht mehr benutzt werden kann. Das war früher so, wenn man die Altäre unrein gemacht hat, dann konnte dort nichts mehr gemacht werden. Ihm ging es darum, dass auch seine Kinder nicht mehr auf diesen Irrweg gehen. Er konnte es nicht verhindern. Aber er wollte das ein für alle Mal tun und es braucht ein entschlossenes Handeln, wenn Sie brechen wollen mit den Sünden in Ihrem Leben, mit Ihren Gebundenheiten. Jetzt klingt das immer so, wie wenn ich Sie hier in etwas hineinzwingen wollte. Deshalb sage ich es Ihnen in den Worten des unvergesslichen Dietrich Bonhoeffer. Der hat vor 60 Jahren, 1937, sein Buch herausgebracht von der Nachfolge. Und wenn man da im Vorwort liest, sagt Dietrich Bonhoeffer, die Menschen heute tun schwer, Predigten zuzuhören. Weil da so viele Formeln drin sind und fremde Begriffe. Und da sei so viel von Institutionen die Rede und von Menschlichem, auch viel Doktrinäres. Und dann sagt er, ich möchte Menschen wieder, Dietrich Bonhoeffer, den freien Blick auf Jesus geben. Aber wer Jesus sieht, der weiß, dass Jesus nie zu Menschen gesprochen hat, ohne kompromisslos den Ernst der Nachfolge zu bezeugen. Und das ist jetzt heute wichtig, das fällt ja bei uns auseinander. Wenn ich an Jesus gläubig bin, muss ich merken, Gehorsam gehört dazu. Und jetzt, warum denn? Bonhoeffer sagt, nur der erlebt die Freude des Glaubens, der gehorsam ist. Und er spricht ja dann von der billigen Gnade. Und sagt, man meine, und da meint er unser Jahrhundert, da meinen die christlichen Prediger, es sei nötig, die Gnade wie ein billiger, wie eine Schleuderwaren, Wegwerfartikel, billig unter die Leute zu bringen. Und sie vergessen darunter, dass es beim Hören nur so ankommt, als ob Gott die Sünde akzeptiere. Und das, was Jesus gemeint hat, dass er den Sünder annimmt, den Gescheiterten, den Gestrandeten, das versteht er gar nicht mehr. Dass Gott die Sache, die so bös war, verurteilt, aber den Menschen in Liebe sucht. Schade, dass gerade dieses Buch von Bonhoeffer, wenn ich recht weiß, im Moment schlecht zu erhalten ist im Buchhandel. Vielleicht kriegen Sie es mal, wo antiquarisch. So wunderbar, wenn man wieder begreift, das ist der Weg zur Freiheit. Die Gebote Gottes sind Ermöglichung zur freien Leben. All die Gebote. So wie Jesus sie ausgelegt hat, so wie sie uns Luther im kleinen Katechismus groß gemacht hat. Was heißt es, den Nächsten zu achten und Gutes von ihm zu reden? Das macht doch dein Leben neu, da geschieht doch erst die Veränderung. Darum brich mit dem Alten und leg das weg und mach ein großes Feuer und wirf all das hinein, was dein Leben belastet. Und jetzt noch das Letzte, der Höhepunkt der großen Erneuerungsbewegung. Der Höhepunkt bei dem Josia war ja nicht dieses Aufräumen. Es wird ja in unseren Tagen viel von Reformen geredet. Wir wundern uns, dass es nicht zu Reformen kommt. Ja, nun bis beim Deutschen nur eine Rechtschreibreform durchkommt. Also ich hätte gehofft, dass man endlich mal das Dreierles-S abschafft, aber da ist ja noch nicht mal beim Deutschen dran zu denken, vor lauter Reformunwillen. Aber noch viel schlimmer ist die Reformunwilligkeit der Christen. Es geht nicht um Reform der Gesangbücher, nicht um Reform unserer Gottesdienstordnung. Es geht auch nicht um Reform unserer Kleidung oder was wir da als in unserer Kirche haben, an Gesetzen oder Ordnungen. Die richtige Reformation, um sie dem Josia ging, war, dass Menschen ganz auf die Seite Gottes treten, dass Gott Nummer eins wird. Und wie geschieht das? Der Höhepunkt dieser ganzen Sache war, zuerst war es Gehorsam, das Wegwerfen vom Alten, das Ausräumen. Und dann das Pascha. Wissen Sie, was das Pascha ist? Wir sagen heute Abendmahl. Das Abendmahl oft umstritten, viele haben Bedenken und manche Fragen. Und doch wird es uns immer wieder deutlich, über dem Feiern des Abendmahls, es ist alles eine Gnade, die mir geschenkt wird. Und das haben die damals beim Pascha so empfunden, wenn man vor diesem geschlachteten Lamm stand. Ein Lämmchen, ein kleines Jungtier war das. Und das hat so Mitleid erregt, warum hat das arme Tierlein sterben müssen? Um unserer Schuld willen. Ich glaube, dass die Männer sich hier Tränen aus den Augen gewischt haben. Und das Allerschönste ist, wenn heute Menschen Buße tun über massiver Sünde ihres Lebens, mit der sie lange gelebt haben und gemeint haben, sie können sie im Untergrund bewältigen. Vor Gott bekannt, bereut, gehasst und losgelassen, das ist befreiend, aber ich kriege es erst richtig los, wenn Gott den Strich durchmacht. Das Volk Israel hat das ja immer in der Nacht gefeiert, in der Erinnerung, dass der Würgengel durch diese Welt geht, die schreckliche Todesmacht und wir alle nur eine ganz kurze Lebenszeit haben. Es ist ein Wunder, dass wir leben. Und so hat Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt, das Wunder der Befreiung. Wir dürfen leben. Gott schafft uns den Weg. Ich habe ganz am Anfang heute so begonnen und davon geredet, wie viel unter uns wohl schwer bedrückt sind und mit ihrem Leben nicht fertig werden. Wissen Sie, dass Gott seinen Sohn für Sie dahingegeben hat, damit Sie leben. Und Gott will ihr Leben ins Licht führen. Er hat all die Worte für sie bereit. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Darum, was wollen Sie mit dem alten Zeug? Und Sie können es auch nicht selber machen. Und Sie brauchen auch kein Selbstvertrauen. Und Sie brauchen Vertrauen in die starke Kraft dieses Jesus, der ihr Leben erfüllen will, der ihr Leben unter seinen Segen stellen will. Das heißt, bei Josia, es wurde in Israel nie so ein Pascha gefeiert wie unter Josia. Nicht einmal zu Zeiten Davids und Salomos. Weil das schönste Feiern, das ist, wenn zerbrochene und gescheiterte Menschen, die viel im Leben falsch gemacht haben, die Gott mit Füßen getreten haben, umkehren und seine Gnade fassen. Und das Begreifen, Christus ist für mich gestorben. Und er macht mein Leben neu. Und ich darf ihm gehören. Soll eine Einladung für Sie einfach sein, das heute wieder ganz neu zu ergreifen und mit Freuden dem Herrn zu dienen. Amen.